In unserem Berliner Studio begrüße ich nun den Journalisten und Nahostkenner Jan Kuhlmann. Er ist gestern Nachmittag von einer 11-tägigen Recherchetour durch Tunesien zurückgekommen. Herr Kuhlmann, ein Jahr nach Beginn des arabischen Frühlings scheint in Tunesien alles anders. Haben Sie trotzdem vieles beim Alten erlebt?
Ja, zumindest so erzählen es die Menschen. Die Unzufriedenheit ist immer noch sehr groß. Viele sagen, es hat sich doch gar nichts geändert, es hat sich nichts gebessert. Im Gegenteil, vieles ist schlechter geworden. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, es gibt mehr Korruption, es gibt mehr Löcher in den Straßen. Das ist auch etwas, was die Menschen beschäftigt. Die Hoffnung nach der Revolution war groß und jetzt merken die Menschen, die Demokratie ist ein langwieriger Prozess. Es dauert, bis Ergebnisse da sind, aber die wollen die Menschen endlich sehen. Sie sind unzufrieden, ungeduldig. Sie erwarten Resultate.
Zu den Problemen gehört ja auch, dass sich die Bevölkerung Tunesiens in den letzten 50 Jahren verdreifacht hat. Sie haben es gesagt, die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch, das Bildungswesen schlecht. Wie rasch kann sich denn die Situation im Land nun tatsächlich ändern?
Das kann niemand genau sagen. Das hängt natürlich davon ab, wie schnell es der Regierung gelingt, jetzt Vertrauen zu schaffen. Tunesien braucht dringend Investoren aus dem Ausland, die Geld in das Land bringen. Die sind natürlich noch zurückhaltend, weil sie noch nicht genau abschätzen können, wie sich die Lage entwickelt. Ähnlich ist das bei den Touristen. Das Land hängt sehr vom Tourismus ab. Auch die müssen dringend wieder zurückkommen, damit es Tunesien besser geht. Die Probleme sind allerdings auch nicht so groß wie zum Beispiel in Ägypten. Tunesien ist ein kleines Land, ist ein überschaubares Land und deswegen bestehen doch gute Chancen, dass sich demnächst etwas bessert. Es wird ein langer Prozess, das ist lang und es wird auch die Hilfe der Europäischen Union brauchen, offene Märkte, damit es Tunesien besser geht.
Nun hat die islamistische Ennahda-Partei versprochen, einen gemäßigten Islam zur Grundlage des neuen Tunesiens zu machen. Was muss man sich darunter vorstellen?
Das kann man noch nicht so genau sagen. Die Ennahda hält sich mit konkreten Aussagen zurück. Das ist ein sehr typisches Phänomen für die Islamisten. Sie sprechen davon, dass der Islam, dass islamische Werte Grundlage der Politik sein sollen. Wenn man da mal nachbohrt, dann bleibt es immer bei sehr allgemeinen Aussagen. Vor allem die liberale Mittelschicht in Tunesien, die ist ein bisschen besorgt. Die hat ein gewisses Unwohlsein, dass das Land zu islamisch werden könnte. Allerdings muss man auch sagen, die Ennahda hat sich bisher sehr moderat gegeben. Sie ist eine Koalition eingegangen mit zwei säkularen Parteien. Sie verlangt zum Beispiel nicht die Scharia, die Umsetzung des islamischen Rechts als Grundlage. Sie bekennt sich immer wieder zur Demokratie und zu freien Wahlen. Und diesem Bekenntnis sollte man auch Glauben schenken. Das ist nicht nur leeres Gerede. Man muss auch wissen, viele Ennahda-Politiker saßen lange in Haft. Sie wissen, was Unfreiheit bedeutet. Und daraus hat sich ein sehr weitgehendes Freiheitsverständnis ergeben. Ich habe mit einer Politikerin gesprochen von der Ennahda, die sagt, die Frauen sollen auch selbst entscheiden, zum Beispiel, ob sie Kopftuch tragen oder ob sie kein Kopftuch tragen. Wir wollen da keinen Druck ausüben. Und insofern gibt es berechtigte Hoffnung, dass die Ennahda keinen Zwang ausübt auf nicht-religiöse, auf säkulare Kräfte.
In eine ähnliche Richtung hat ja der neue tunesische Präsident gewiesen, als er kürzlich bei seiner Vereidigung sagte, ein Islamist sei nicht gleich ein Terrorist. Er hat zugleich versprochen, in der Zusammenarbeit mit Islamisten eine rote Linie einzuhalten. Und das seien, sagte er, ich zitiere, politische Freiheiten, Menschen, Frauen und Kinderrechte. Wie tragfähig sind solche Versprechungen?
Ich halte diese Versprechen für tragfähig. Wenn die Ennahda sich moderat gibt, dann ist es nicht das eine sagen und in Wahrheit das andere meinen. Das wird eher häufig vorgeworfen. Das sehe ich nicht so. Und wir müssen, glaube ich, keine Angst haben, dass sich Tunesien in ein Afghanistan verwandelt oder in Saudi-Arabien verwandelt. Das Land hat eine sehr lange liberale Tradition. Wenn man zum Beispiel durch die Hauptstadt Tunis über die zentrale Flaniermeile geht, dann sieht man da händchenhaltende Paare viel, viel häufiger als zum Beispiel vollverschleierte Frauen. Die sieht man da nur ganz, ganz selten. Tunesien ist insgesamt nach Europa ausgerichtet. Man merkt noch immer den starken französischen Einfluss. Und die Ennahda wird schon alleine wegen des Tourismus pragmatisch bleiben. Die Regierung weiß, dass sie die Einnahmen aus dem Tourismus braucht, damit es dem Land bald besser geht. Sie weiß, dass sie die Urlauber mit einer rigiden Form des Islam verschrecken wird. Das kann sich Tunesien nicht leisten. Insofern glaube ich nicht an einen rigiden Islam. Aber insgesamt wird das Land doch sicherlich etwas religiös konservativer werden.
Aber trotzdem gibt es in Tunesien ja auch radikale Formen des Islams. Die Partei der Befreiung zum Beispiel. Muss man vor solchen Kräften Angst haben?
Ja, die Partei der Befreiung, die Hizb-ut-Tahrir, die ist in der Tat sehr radikal islamisch. Die ist so radikal, dass sie sogar das saudische System ablehnt, weil es dort einen König gibt. Die Partei der Befreiung träumt von einer islamischen Revolution, von einem großen islamischen Reich. Sie will die Umma, also die Gemeinschaft der Muslime, wieder vereinen. Sie will ein Kalifat, wie es das einst unter den Osmanen bis kurz nach dem Ersten Weltkrieg gab. Schlimmster Feind dieser Radikalen ist der imperialistische Westen, Israel natürlich. Es sind sehr antikapitalistische Töne, die diese Partei anschlägt. Wie stark sie ist, das ist schwer zu sagen. Sie durfte nicht an den Wahlen teilnehmen, eben weil sie so religiös auftritt. Sie wird aber auch nicht ausgegrenzt, weder von der Ennahda, auch nicht von anderen Kräften im Land. Ich habe mit Leuten gesprochen, die würden die Hizb ut-Tahrir nie wählen, aber sagen, die gehört halt dazu und es ist ihre Freiheit zu sagen, was sie denkt. Die Frage ist, wie stark kann sie werden, sollte die Ennahda scheitern? Und man muss sich darüber im Klaren sein, es gibt auch eine radikale Alternative zu den Islamisten.
Lassen Sie uns ganz kurz zum Schluss auf die Christen in Tunesien schauen. Bringt der arabische Frühling ihnen nur nach oder auch Vorteile?
Bislang kann man sagen, sind die Christen mehr oder weniger unbehelligt geblieben von dem politischen Wandel. Es gibt auch keine Rhetorik gegen sie. Die Gesetzgebung ihnen gegenüber war bislang sehr liberal. So erlaubt die Verfassung zum Beispiel den Übertritt vom Islam zum Christentum. Man kann insgesamt sagen, die Christen haben keine Probleme. Sie sind aber auch nur eine sehr kleine Minderheit, die vor allem aus Ausländern besteht, aus Franzosen, aus Italienern, aus Spaniern. Sie spielen keine große Rolle in Tunesien und insofern werden sie bislang auch in Ruhe gelassen.
Tunesien, ein Jahr nach Ausbruch des arabischen Frühlings. Herr Kuhlmann, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.